Ja, hallo und willkommen beim Netzwerkzirkel. Dein Podcast für persönliches und professionelles Netzwerken mit Tipps, Strategien und jeder Menge Geschichten zum Thema zwischenmenschliche Kommunikation im Beruf sowie auch im privaten Umfeld. Ich bin Katharina, Vollblut-Netzwerkerin, und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei meiner neuen Folge für deine Beziehungsbildung. Auf geht's! In dieser Podcast-Episode des Netzwerkzirkels begrüße ich mit großer Freude Dr. Christina Hammer, Präsidentin der Salzburger Festspiele und eine der beeindruckendsten Netzwerkerinnen zwischen Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit einer Karriere im Marketing und Kommunikation internationaler Unternehmen, unter anderem für Aston Martin und Mercedes-Benz, sowie als Unternehmerin mit eigener Beratungsfirma, verantwortet sie seit 2022 die Repräsentation der Festspiele nach außen, die nationale und internationale Positionierung, PR, sowie die Gewinnung und Betreuung von Sponsoren und Mäzenen und Freundesvereine, das Marketing und den Vertrieb. Sie wird der Bezeichnung als Außenministerin der Festspiele absolut gerecht. Heute darf ich Sie persönlich befragen zu meinem Herzensthema Netzwerken und Businesskommunikation. Denn wie funktionieren Netzwerke zwischen Kultur und Wirtschaft? Was passiert hinter den Kulissen bei einem der wichtigsten Klassikfestivals der Welt? Und warum sind die Salzburger Festspiele ein Hotspot für Entscheiderinnen und Entscheider? Ich freue mich auf ein inspirierendes Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Präsidentin Dr. Christina Hammer.
Vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Fein. Ich starte gleich mit der ersten Frage. Sie haben in einem Interview gesagt, bei den Salzburger Festspielen treffen sich Menschen aus aller Welt und was sie verbindet, ist die Liebe zur Kunst. Denn das gemeinsame Erlebnis schafft die Verbindung. Wie passen denn die Festspiele und das Thema Netzwerken für Sie zusammen? Kann eine gemeinsam erlebte Opernaufführung oder ein Konzert sogar mehr bewirken als ein Business-Meeting, weil es die Menschen auf einer emotionalen Ebene verbindet?
Ich glaube, das ist bereits ein sehr guter Ansatz, das zu erklären, was ein bisschen die Magie ist, die die Festspiele umgibt. Sie müssen sich vorstellen, im Sommer begrüßen wir hier 250.000 Menschen aus 80 Nationen und die alle kommen zu einem Zweck zusammen, nämlich das Beste aus Oper, Konzert und Theater gemeinsam genießen zu können. Und das gibt nicht nur eine emotionale Verbindung, sondern auch gleich den ersten Gesprächsbeginn.
Genau, also perfekt zum Netzwerken. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir darüber reden können. Jetzt in meiner Recherche habe ich natürlich nachgelesen, die Salzburger Festspiele wurden 1920, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche gegründet. Können Sie uns etwas darüber erzählen, über die Ursprünge? Also war es von Anfang an das Ziel, nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein gesellschaftliches und eine Art wirtschaftliches Netzwerk zu schaffen damals?
Ich würde sagen, es war vor allem auch ein Friedensprojekt und ein Projekt der Hoffnung. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und vielleicht darf ich ein bisschen einen Rückblick wagen. Sie müssen sich vorstellen, in Salzburg herrschte große Armut. Die Menschen haben Familie und Freunde verloren auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, aber auch durch diese entsetzliche Pandemie, die spanische Grippe, die damals herrschte. Österreich war nur noch ein kleiner Teil seines ursprünglichen Selbst. Und in dieser grausamen und armen Zeit gab es drei Männer, die eine Vision hatten, nämlich Richard Strauss, der Komponist, Hugo von Hofmannsthal, der Poet und Dichter, und Max Reinhardt, der Regisseur und Theatermagier. Und diese drei Männer sagten sich, was bleibt eigentlich, wenn uns alles genommen wurde? Und das, was bleibt, sind die Werte, sind die Kultur, sind das, womit man aufgewachsen ist, die Musik, die Poesie, das hatten sie noch. Und sie sagten, wenn man auf die Landkarte schaut, dann ist ja Salzburg im Herz von Herzen Europas. Und so dachten sie sich, das ist der perfekte Ort, wo man Menschen zusammenbringen kann aus aller Welt, um ihnen gemeinsam einen Kunstgenuss zu ermöglichen. Und schon in dieser Zeit sagten die drei Folgendes. Wir möchten Menschen auf unseren Bühnen haben, egal welcher Religion, welcher Nation, welcher Identität. Das Einzige, was zählt, ist die Exzellenz ihrer Kunst. Und das ist doch etwas ganz Wunderbares. Und genauso wollten sie von Anfang an Menschen aus aller Welt anlocken, die diese Qualität und diese Kunst auch verstehen. Daher kommt der oftmals falsch interpretierte Satz von Max Reinhardt, dass auch die Besten der Besten im Publikum sitzen müssen und nicht nur die auf den Bühnen stehen, die Besten der Besten sein sollten. Und das hat nichts mit Elite zu tun, sondern das hatte in seinen Augen damit etwas zu tun, dass die Menschen wirklich auch das offene Herz und das Verständnis für die Qualität haben, die der Anspruch dieser drei visionären Männer war.
Schön. Ganz eine lustige Anekdote. Ich habe dann auch nachgelesen, dass ja der Domplatz wurde dann von dem damaligen Bischof sozusagen freigegeben und der hieß Ignatius Rieder. Mhm. Sozusagen ne? Rieder dachte ich so, okay, möglicherweise ein Urfahren. War eher so, glaube ich, nur ein Zufall.
Was auch noch ganz interessant ist, Sie dürfen ja nicht vergessen, die hatten ja auch kein Geld, die drei. Und dann haben sich überlegt, wie machen wir das, wenn wir gar kein Festspielhaus haben, um die erste Aufführung zu machen. Und dann kamen sie auf die Idee, die schönste Kulisse der Welt zu nehmen, nämlich vor dem Dom, auf dem Domplatz in Salzburg. Und genauso haben sie es gemacht mit dem Stück. Das hatte nämlich Hugo von Hofmannsthal geschrieben. Dann mussten sie dafür auch nicht bezahlen.
Ja, spannende Geschichte, spannender Rückblick. Erleben Sie, dass gerade in Krisenzeiten persönliches Netzwerken wichtiger wird, weil Menschen nach vertrauensvollen Beziehungen suchen, statt sich auf einfache, schnelle Lösungen zu verlassen?
Ich glaube, das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel Sie es betrachten. Ich habe im Moment in dieser Zeit gerade das Gefühl, dass Menschen in der Politik, es ist eigentlich die einfacheren Lösungen und die schnellen Lösungen, sie in Ecken treibt, die eigentlich eher am Rande des politischen Spektrums zu finden sind. Und wir aus der Erfahrung heraus gelernt haben, dass es diese schnellen und einfachen Lösungen eben nicht gibt. Ich glaube, in vielen anderen Situationen sieht man den Wunsch danach, sich auf traditionelle Werte wieder mehr verlassen zu können und eben eine Vertrauensbasis zu schaffen, die ich auch bei langjährigen Geschäftsbeziehungen auch für sehr, sehr wichtig halte, dass man noch weiß, mit wem man es zu tun hat, sich ausführlich vorbereitet und Partnerschaften anstrebt anstelle reiner Geschäftsbeziehungen. Zumindest ist das, was wir hier bei den Salzburger Festspielen als solches verstehen, wenn wir Sponsoring beispielsweise machen.
Das ist schön, dass Sie das sagen, kann ich auch insofern nur bestätigen, weil ich finde, die echten Verbindungen sollten sich auch Zeit nehmen und tiefer gehen, als nur jetzt schnell mal den nächsten Vertrag irgendwie zu unterschreiben. Ja, ja. Sie haben auch erzählt, dass Sie 2022 mit zwei Koffern am Salzburger Bahnhof standen. Sie haben es bezeichnet, ohne Machtbasis. So habe ich das nachrecherchiert. Heute sind Sie bestens vernetzt mit internationalen Künstlerinnen, hochrangigen Politikerinnen, WirtschaftslenkerInnen und Förderern. Sie haben es auch liebevoll Ihre Festspielfamilie genannt. Wie lange hat es denn ungefähr gedauert, um diese vertrauensvolle, nachhaltige Beziehung, dieses Netzwerk aufzubauen? Und vielleicht haben Sie auch gleich einen Tipp, wie baut man denn ein echtes, langfristiges Netzwerk auf, jetzt nicht nur auf oberflächliche Kontakte bezogen, sondern wirklich nachhaltig?
Also zunächst würde ich einmal sagen, dass das ein fortlaufender Prozess ist. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich mein Netzwerk hier bereits vollständig aufgebaut habe. Eine der wichtigsten Voraussetzungen in meinen Augen ist, dass man offen und mit Neugierde auf die Menschen zugeht. Ich war sehr, sehr gespannt, wer mir hier alles begegnen würde in Salzburg, das ich doch so gut kannte, weil ich ja seit meiner Kindheit Besucherin der Salzburger Festspiele war. Aber natürlich hat es etwas ganz anderes, wenn man plötzlich in einer völlig neuen Rolle hierher kommt. Und ich habe viel offenes Interesse, Neugier und auch, wie soll ich sagen, fast offene Arme erlebt, genauso wie das Gegenteil. Und ich glaube, das hat gar nichts mit Salzburg an sich zu tun, sondern das ist ein Spiegel dessen, was uns im Leben immer wieder passiert. Ja, dass ganz viele Menschen Sorge, fast Angst vor Veränderung haben, Neuen nicht aufgeschlossen sind, weil sie das Gefühl haben, dass die, die sie angeblich lange, lange kennen, zumindest in der Öffentlichkeit, eine gewisse Annahme haben, wie die Person ist, dass das die einfachere Lösung ist. Aber ich glaube, sagen zu können, dass wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man authentisch und offen und vor allen Dingen mit Verständnis der unterschiedlichen Arten, wie man Neuem begegnet, wenn man dem so entgegnet, dann ist es doch etwas einfacher, ein Netzwerk aufzubauen.
Genau. Meine Mama hat immer gesagt, so wie man sie in den Wald reinruft, so kommt es wieder raus. Und da komme ich auch schon zur nächsten Frage, weil Ihr Start war ja mitten in der Covid-Pandemie in der Zeit. Das war nicht leicht, im Speziellen für die Kultur. Dennoch können Sie heute ganz beachtliche Erfolge vorweisen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es sind 255.000 BesucherInnen aus 77 Ländern, eine Rekordeinzelförderung von 12 Millionen Euro für das neue Festspielzentrum, ein neuer Hauptsponsor ab 2025, die Würth-Gruppe. Also ganz, ganz tolle Erfolge. Kam da auch Ihr Netzwerk aus der Privatwirtschaft von früher ins Spiel? Also so wie Sie es auch sagten, das Beste von außen aus Ihrem Netzwerk nach Salzburg zu bringen. Welche Unterschiede sehen Sie beim Netzwerken zwischen Privatwirtschaft und Hochkultur?
Also zunächst ist es so, Sie sprachen die größte Einzelspende in der Geschichte der Salzburger Festspiele an. Das ist Herr Dr. Wild, der uns das neue Festspielzentrum finanziert. Und das ist tatsächlich ein Kontakt aus alten Zeiten. Den kannte ich schon viele Jahre vorher. Das konnten wir durch weitere Begegnungen wieder auffrischen. Und das hat natürlich gewisse Vorteile gehabt, dass man sich schon kannte. Ich glaube, das Wichtige, was man sich vorstellen muss, ist gar nicht so groß der Unterschied zwischen Hochkultur und Wirtschaft, sondern wenn es um Investitionen geht, dann geht es darum, dass sie das Interesse des Gegenüber treffen. Jemand, der eine Spende gibt, ist genauso wie jemand, der ein Sponsoring macht, der hat ein Interesse. Und dieses Interesse müssen sie wecken. Im Falle von Dr. Wild ist es, dass er eine ganz große Liebe zu Salzburg hat. Ihm gehören ja auch hier zwei tolle Hotels. Und dass er sich ganz entschieden dafür einsetzt, dass diese Infrastruktur, die so viele wunderbare auch Gebäude aus historischer Zeit haben, dass die modernisiert oder eben auch, wenn es möglich ist, etwas Neues gebaut wird, das sich in das Gefüge des Festspielbezirks einfügt. Da konnte ich ihn begeistern mit diesem tollen Wurf des Architektenteams Marte und Marte für das neue Festspielzentrum. Und so kann man Dinge finden, die andere Menschen faszinieren und die ihnen Freude machen. So gehen wir auch beispielsweise an Sponsoring ran. Also wir beschäftigen uns damit, welche Werte und welche Ziele Firmen verfolgen. So können wir schaffen, dass wir für einen großen Hauptsponsor machen wir zum Beispiel ein eigenes Gastspiel dort vor Ort, weil denen auch die Mitarbeiter besonders wichtig sind und die möchten, dass ihre Mitarbeiter auch an den Salzburger Festspielen partizipieren können. Und so versuchen wir individuell für jeden etwas zu finden, das sein Interesse auch trifft.
Sehr schön. Ja, ich fand ja auch Ihre Aussagen sehr spannend. Das Sponsoring ist heute nicht mehr nur persönliche Kulturleidenschaft von einem einzelnen Geschäftsführer oder CEO, sondern dass es um strategische, langfristige Partnerschaften geht. Sie haben es jetzt vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie strategisch Sie vorgehen, aber dennoch vielleicht nochmal im Detail. Wie findet man heute starke Sponsoren? Also wie schafft man es, wirtschaftliche Interessen mit künstlerischer Freiheit in Einklang zu bringen?
Die künstlerische Freiheit steht über allem und das wissen und respektieren alle unsere Sponsoren und Mäzene. Das Programm wird niemals beeinflusst durch Geldgeber. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist die oberste Prämisse, um gute Kunst zu machen. Aber das Entscheidende ist, dass Sie, wenn Sie Partnerschaften bilden, und deswegen nenne ich es Partnerschaften, weil Sponsoring hat oftmals diese Notion, dass man irgendwelche fertig vorgefertigten Pakete jemand in die Hand drückt. Und das ist nicht unser Verständnis. Wir gehen tatsächlich hin und unterhalten uns ausführlich mit dem Führungsteam darüber, was ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele sind und wo wir uns in Einklang begeben können. Ich gebe Ihnen ein wunderschönes Beispiel. Vorhin habe ich von Audi erzählt mit dem Gastspiel in Ingolstadt. Jetzt nehme ich mal Siemens, auch einer unserer Hauptsponsoren, als Beispiel. Die haben hier auf dem Kapitelplatz, machen sie die wunderbaren Siemens Festspielnächte und ermöglichen so mittlerweile über 1 Million Menschen kostenlos im Sommer die Aufführung der Salzburger Festspiele aus dem heurigen Jahr, aber auch aus der Vergangenheit Open Air sehen und hören zu können. Und damit nutzen sie natürlich den Vorteil ihrer Hochtechnologie, dass das eine Sound- und Sehqualität hat, die sowohl tageslichtfähig ist, als auch eben den Operngenuss in Höchstform geben kann. Und damit zeigen sie ihren Anspruch auf höchste Qualität in einer Art und Weise, die den Menschen in wunderbarer Weise zugutekommt. Und das ist etwas, was ich eine klassische Win-Win-Situation nenne. Und das sind die Dinge, die wir versuchen, gemeinsam zu finden und zu erreichen. Und wenn man dann Glück hat, dass man einen Volltreffer landet, dann sind es auch langjährige Partnerschaften.
Super. Wow, sehr schön. Also ich hatte selbst das Vergnügen, vor einigen Jahren eine Aufführung bei den Salzburger Festspielen zu erleben. Ist schon ein bisschen her, aber was mich damals besonders fasziniert hat, war das Ganze, ich sage jetzt drumherum. Also von Cocktailempfängen über exklusive Abendessen bis hin zu Begegnungen im kleinsten Kreis. Ist das ein bewusst geplanter Teil der Festspiele? Also würden Sie sagen, dass die eigentliche Magie nicht nur auf der Bühne passiert, sondern genauso auch bei diesen informellen Begegnungen?
Also nicht nur auf den informellen Begegnungen, sondern ich glaube, Sie vergessen noch zwei weitere Aspekte, die ganz gewichtig sind, nämlich diese einmalig schöne Stadt Salzburg und ihre Umgebung. Sie dürfen nicht vergessen, dass für viele Menschen das auch wirklich ein Kultursommerurlaub ist und sie das nutzen, dass sie hier in diesen wunderbaren Bergen wandern gehen oder in den Seen baden oder hier Tennis oder Golf spielen und die schöne Hotellerie genießen, gemeinsam mit ihrer Familie und diese Barockstadt erkunden. Und das ist ein ganz entscheidender Teil, der zum Wohlfühlen mit einlädt, weil sie natürlich anders einen Kulturgenuss wahrnehmen, als wenn sie den nach einem langen Arbeitstag noch mit einem Theaterbesuch krönen. Und ich glaube, so entsteht eine Mischung, die einen Nährboden gibt dafür, dass man sich auch danach die Zeit lässt, um sich noch irgendwo auf ein Glas zu treffen und auszutauschen. Und ich glaube, das Schöne an Salzburg ist, und das hat mich immer fasziniert, dass hier die Gastronomie auch irgendwie ein bisschen dazu einlädt, dass man über die Tische hinweg ins Gespräch kommt. Sie hören dann alle Sprachen und alle und teilweise mit Händen und Füßen. Und dazwischen mischen sich die Künstler, die ja im Sommer auch bei uns sind. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben übers Jahr 250 Mitarbeiter, aber im Sommer ungefähr 4.500 mit allen Künstlern, die mischen sich natürlich auch noch ins Stadtbild. Und das macht Freude.
Stimmt, ja. Kenne ich tatsächlich einige, die sagen, sie machen Urlaub, Buschelsee und kommen dann eben zu den Salzburger Festspielen, ja. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Sie persönlich eine ganz neue Art von Führungspersönlichkeit verkörpern. Sie sprechen da auch von der Kraft des Zuhörens, von Respekt und davon, Herausforderung ein- und Zuversicht auszuatmen. Durfte ich zitieren aus einem Interview. Das sind auch alles essentielle Eigenschaften beim Netzwerken. Also welche weiteren Eigenschaften braucht es denn Ihrer Meinung nach, um ein wirklich guter oder eine wirklich gute Netzwerkerin zu sein?
Also zunächst einmal braucht es Empathie in meiner Position, weil Sie haben ja nicht nur mit Menschen aus der Wirtschaft zu tun, sondern Sie haben auch vor allen Dingen mit Künstlern natürlich zu tun, die hier sind, um Höchstleistungen zu bringen. Und denen müssen Sie eine Basis bieten, dass Sie diese Höchstleistungen auch tatsächlich erbringen können. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie das Team agiert, das den Künstlerinnen und Künstlern gegenübersteht. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir als Festspielfamilie, wie ich es immer nenne, miteinander umgehen. Ich glaube, es ist genauso wichtig, dass Sie ein Verständnis dafür haben, in meiner Position, was im In- und Ausland so passiert. Ich habe ja in sehr vielen Ländern gelebt und gearbeitet und das hat den Vorteil, dass ich ein bisschen ein Verständnis habe, was auch die Menschen erwarten, seien das jetzt als Partner die international sind oder als Gäste, die international sind, mit welchem Anspruch die hierher kommen. Und das halte ich für einen ganz elementaren Anspruch, dass man auf alle Menschen mit dem gleichen Interesse und der gleichen Neugier zugeht. Und das ist völlig gleichgültig, ob das jemand ist, der bei uns die Post bringt oder ob es ein Präsident eines Landes ist. Und ich habe hier auch sehr viel mit der Gastronomie und den Hoteliers und den Einzelhändlern zu tun, weil all das gehört zusammen. Damit Sie eine Vorstellung haben, wir bringen eine Wertschöpfung von 250 Millionen in Österreich. Wir schaffen 2.943 Arbeitsplätze in Österreich. Das schafft Einnahmen des Staates von ungefähr 96 Millionen. Und das ist eine ganz erhebliche Wirtschaftskraft. Und damit wir auch weiterhin eine Auslastung von über 98% haben wie in den letzten 3 Jahren, dafür ist genauso wichtig, dass alles drumherum mit funktioniert. Und so müssen Sie und dürfen Sie und sollen Sie auch im Gespräch sein mit allem, was mit den Festspielen zu tun hat. Und dazu gehört genauso der Trafikant wie der Hotelier.
Sehr, sehr beeindruckend. Sehen Sie die Festspiele in 20, 30 oder 60 Jahren noch in derselben Form? Also wird Netzwerken in Zukunft durch digitale Formate noch zugänglicher oder bleibt es eher doch ein exklusives, persönliches Face-to-Face-Erlebnis?
Das finde ich eine besonders schöne Frage, weil das ja auch eines der Hauptthemen ist, mit denen ich auch angetreten bin, die Festspiele auch ins nächste Jahrhundert zu bringen. Und ich würde es mal zweiteilen. Wenn Sie nach dem Live-Erlebnis und ob das jetzt digitalisiert wird fragen, dann muss ich Ihnen sagen, ich glaube, es gibt nichts, was jemals ein Live-Opern- oder Theatererlebnis ersetzen kann. Egal wie gut unsere Aufnahmequalitäten werden, es ist das Schönste, wenn Sie live auf dem Domplatz den jedermann sehen können oder wenn sie bei uns in der Oper sitzen oder im Konzert und es entsteht dieses Gemeinschaftsgefühl von diesen über 2000 Menschen, die im großen Festspielhaus beisammen sitzen und gemeinsam eine Oper erleben. Das können sie nicht replizieren. Aber nichtsdestotrotz findet Digitalisierung natürlich bei uns sehr wohl auf, vor und hinter der Bühne statt. Und ich möchte vielleicht ganz kurz Beispiele dafür geben. Auch wir arbeiten natürlich mit hochsensibler und Hochtechnologie auf den Bühnen. Unsere Bühnenbilder sind höchst kreativ und auch teilweise mit toller Technologie versehen. Und das soll auch in Zukunft immer und stetig weiterentwickelt werden. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir mit unseren Besuchern in der Art und Weise kommunizieren, wie es für sie am angenehmsten ist. Ob das nun ein Podcast ist, wie bei uns heute, ob das ein Videostreaming ist, in dem wir auch mal unsere wunderbaren Aufführungen ins heimische Wohnzimmer bringen, ob das kurze Videosequenzen sind, wo Dirigenten oder Regisseure eine Oper oder ein Theaterstück erklären, ob das die Art und Weise ist, wie wir schnellstmöglich aufs Handy kommunizieren, dass der Jedermann aufgrund einer veränderten Wetterlage im Festspielhaus stattfindet, im Großen, anstatt auf dem Domplatz. All das sind Möglichkeiten der Digitalisierung, die wir nutzen und auch in Zukunft immer im Hinblick darauf nutzen, das Festspielerlebnis für die Zuschauer noch einfacher zugänglich zu machen und noch angenehmer.
Wow, das ist einem gar nicht so bewusst, ne, dass das ganz so eine Dimension eigentlich hat.
Ja, ganz Salzburg ist Festspiele.
Ja, schön. Bevor ich zum Abschluss komme, darf ich Sie persönlich noch fragen. Sie stehen an der Spitze eines der weltweit wichtigsten Klassik-Events unter enormem Erwartungsdruck. Gab es vielleicht den einen oder anderen Moment, in dem Sie dachten, das wird mir jetzt zu viel, ich steige aus? Also wie haben Sie Herausforderungen gemeistert?
Ich glaube, eine der wichtigen Eigenschaften ist, dass man eine gewisse Resilienz hat und eine Ruhe, die man findet, um mit Herausforderungen umzugehen. Ich bin der Meinung, dass man Herausforderungen in jedem Unternehmen hat und vielleicht aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre in häufigerer und in schnellerer Form. Aber die Sorte Herausforderungen, die wir haben, die haben auch viele andere Betriebe, sei es gestiegene Personalkosten, sei es Covid, wie es alles heißt. diese Herausforderung, die muss man erstens mal annehmen und dann muss man es so strukturieren, dass man gute Lösungen gemeinsam mit einem tollen Team findet. Und ich glaube, da hilft es dabei, dass man ausstrahlt, auch gegenüber diesem Team, die alle zusammen diese Glanzleistung erbringen, dass man erstens auf das bestehende Wissen und Können vertraut, dass man nicht, ob Herausforderungen plötzlich in kopflose Hektik verfällt und vor allen Dingen, dass man eine Fehlerkultur hat. Ich halte das für ganz entscheidend in Unternehmen, dass man eine gute Fehlerkultur hat und versteht, wie man mit Fehlern, die überall passieren, proaktiv und produktiv umgeht.
Das ist ganz toll. Und letztlich können wir auch wachsen durch Herausforderungen. Ich komme zur letzten Frage schon. Was war Ihr persönlichster, emotionalster Festspielmoment, der Ihr Herz am meisten berührt hat? Also jetzt nicht als Präsidentin, sondern wirklich als Mensch.
Ist ganz schwierig zu sagen, weil es eigentlich viele Momente gibt, die besonders berührend sind. Ich erinnere mich an Momente, wo ein Teil unseres Teams eine besondere Herausforderung hatte, auf der Bühne etwas hinzubekommen. Und als es dann gelungen ist, diese Freude zu sehen, dieses Glück in den Gesichtern der Mitarbeiter und zu sehen, einfach mit welcher Leidenschaft und Passion und Akribie sie daran gehen, jedes Jahr aufs Neue dieses Wunderfestspiele entstehen zu lassen. Das berührt. Und genauso berührt mich, wenn es eine tolle Aufführung gibt, weil es gibt viele hervorragende Aufführungen, aber es gibt auch die, die wirklich Magie sind. Und diese Momente gemeinsam mit dem Publikum erleben zu dürfen und zu spüren, dass das gelungen ist, das ist etwas vom Befriedigendsten, was man sich vorstellen kann. Und ja, genauso die Momente, wenn es losgeht, also wenn die ersten Künstler hier eintreffen, der LKW mit den Instrumenten der Wiener Philharmoniker in den Hof fährt und die Wiener Philharmoniker kommen an für den Sommer. Das sind Momente, da geht einem das Herz auf.
Schön. Vielen, vielen Dank für unser Gespräch heute. Liebe Frau Präsidentin, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit und für dieses tolle Gespräch, für die Herzlichkeit, für die Offenheit. Es hat super viel Spaß gemacht und alles, alles Gute auch für heuer wieder und auch für die Zukunft. Toi, toi, toi auf jeden Fall für alle Künstlerinnen, Künstler, alle Mitarbeiter, das ganze Team für die gesamten Salzburger Festspiele. Dankeschön.
Herzlichen Dank an Sie.
Das war's auch schon mit der heutigen Folge des Netzwerkzirkels. Mehr Infos und die Folgen zum Nachlesen findest du auf meiner Website unter katharina-rieder.com. Dort kannst du dich auch zu den Netzwerk-News eintragen für zukünftige Tipps, wertvolle Erfahrungen und immer wieder neue Inspiration rund ums Thema professionelles Netzwerken. Ich sage jetzt lieben Dank fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge beim Netzwerkzirkel. Pfiat euch, Servus und Baba!